SWR Aktuell Wirtschaft mit Uwe Bettendorf.
Seit heute Morgen um 5.12 Uhr fließt unser Geld wieder in die eigene Tasche. Bis dahin haben wir ausschließlich für den Staat gearbeitet. Der Bund der Steuerzahler hat den 12. Juli zum Steuerzahler-Gedenktag ernannt, weil das Einkommen eines durchschnittlichen Arbeitnehmerhaushalts bis jetzt komplett für Steuern und Abgaben draufgegangen ist. Jedes Jahr nutzt der Lobbyverein diesen Gedenktag, um auf die hohe Belastung der Bürgerinnen und Bürger hinzuweisen. Doch die Berechnung ist unter Ökonomen umstritten. Stefan Bach, Steuerexperte vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Warum halten einige Kritiker die Berechnungen des Steuerzahlerbundes für unseriös?
Die ist nicht unseriös. Natürlich soll man ausrechnen, wie hoch die Steuerbelastungen sind. Die Frage ist, welche Aussage man damit trifft. Der entscheidende Punkt ist ja, na klar, wir zahlen Steuern, aber das Geld braucht der Staat ja auch, um die öffentlichen Leistungen und die soziale Sicherung zu finanzieren. Und das muss man natürlich da entgegensetzen. Und da ist eben die Frage, in welchem Verhältnis steht das und wer wird wie betroffen?
Ein Kritikpunkt ist ja, dass der Steuerzahlerbund auch Sozialbeiträge einrechnet und dass die Quote deshalb so hoch ist.
Genau, die Quote wird ja jetzt mit knapp 52%, also mehr als die Hälfte. Deswegen liegt der Steuerzahler-Gedenktag auch jetzt im Juli. Das Problem bei den Sozialbeiträgen ist, dass die ja doch in Deutschland einen starken Versicherungscharakter haben. Na, man zahlt ein und kriegt dann eben zumindest im Bereich der Rente und der Arbeitslosenversicherung dann entsprechende Ersatzleistungen. Das heißt, da hat man dann eher eine Versicherung. In anderen Bereichen bei der Krankenversicherung ist dann vielleicht die Umverteilung und damit der Steuercharakter stärker. Aber das geht ja auch weiter in Richtung der öffentlichen Leistungen, auch etwa bei der Infrastruktur oder bei der Bildung, die man auch teilweise individuell zurechnen kann. Und wenn der Staat diese Leistung nicht bereitstellen würde und über Steuern finanzieren würde, dann müssten die Privathaushalte das ja stärker privat organisieren und bezahlen. Dann können sie zwar mehr auswählen, aber es wird dann meistens teurer, siehe etwa in den USA bei der Bildung oder bei der Gesundheit. Und diesen Punkt muss man natürlich auch berücksichtigen. Fazit, es kommt letztlich auf das Niveau und vor allem auf die Qualität der öffentlichen Leistungen an. Und klar, da haben wir in Deutschland sicherlich noch Luft nach oben. Da könnten wir besser werden und daran soll man arbeiten.
Also nicht jeder hat das Gefühl, dass er wirklich das zurückbekommt, was er auch eingezahlt hat. Damit stellt sich in dem Zusammenhang ein Stück weit auch die Frage nach der Effizienz öffentlicher Leistungen.
Ja, genau. Also da sollten wir tatsächlich besser werden. Die öffentlichen Leistungen, na, die sind auch teilweise nicht mehr so gut. Bei der Infrastruktur, da haben wir Nachholbedarf. Die öffentlichen Verwaltungen müssen reformiert werden. Und auch bei den monetären Leistungen, also Subventionen und Sozialleistungen, da darf ja auch nicht jede Leistung tabu sein. Da müsste man mal rangehen und dann grundlegend alles durchforsten und neu gestalten, dass man da wieder ein bisschen mehr Luft hat, um die Steuer nicht zu weit erhöhen zu müssen.
Müssen wir davon ausgehen, dass der Steuerzahler-Gedenktag im nächsten Jahr noch weiter nach hinten rückt, weil die finanziellen Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger weiter steigen, zum Beispiel durch höhere Pflegebeiträge?
Ja, die Sozialbeiträge steigen weiter, auch längerfristig angesichts der demografischen Herausforderungen, gerade bei der Rentenversicherung, aber auch bei der Kranken- und Pflegeversicherung. Und auch bei den Steuern sind keine großen Entlastungen zu erwarten. Siehe auch jetzt die Probleme in den öffentlichen Haushalten, die hohen Defizite und die ganzen Herausforderungen, die wir haben. Das heißt, wir müssen schon froh sein, wenn die Steuer- und Abgabenbelastungen nicht weiter steigen und der Steuerzahler-Gedenktag sich dann noch weitere Tage in die Zukunft verlagert.
Ab heute in die eigene Tasche anlässlich des Steuerzahler-Gedenktages habe ich mit Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung gesprochen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Zunächst mal will Bundesfinanzminister Christian Lindner aber den Unternehmen unter die Arme greifen. Durch fast 50 steuerpolitische Maßnahmen soll die Wirtschaft jährlich um rund 6 Milliarden Euro entlastet werden. Besonders gefördert werden sollen Investitionen in klimafreundliche Technologien. Etwa 1 Million Menschen sind vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen. Doch wie steht es um die Integration der Flüchtlinge? Dieser Frage ist eine breit angelegte Studie mehrerer Forschungsinstitute nachgegangen. Ergebnis: eine wachsende Zahl der Befragten will längerfristig in Deutschland bleiben. Die Integration in den Arbeitsmarkt läuft aber immer noch schleppend. Aus Berlin berichtet Franziska Ritter.
Knapp die Hälfte der Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, wollen längerfristig hier bleiben. Das zeigt eine groß angelegte Studie, für die zuletzt Anfang des Jahres fast 7000 Ukrainer befragt worden sind. Andreas Ette vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung erklärt, was sich seit der ersten Befragungswelle im vergangenen Spätsommer getan hat.
Zusammenfassend sehen wir auf der Grundlage dieser repräsentativen Daten, dass die Teilhabe in Deutschland im Zeitraum von knapp einem halben Jahr zwischen den beiden Befragungen leichte Fortschritte gemacht hat. Das gilt für den Besuch der Sprachkurse, für die Deutschkenntnisse, die Wohnsituation, den Besuch von Kitas, das psychische Wohlbefinden und die Erwerbssituation.
3 von 4 Geflüchteten gaben Anfang des Jahres an, einen Deutschkurs zu besuchen oder abgeschlossen zu haben. 18% der Menschen im erwerbsfähigen Alter gingen zu dem Zeitpunkt einer Beschäftigung nach. Dass es nicht mehr sind, dürfte schlicht damit zu tun haben, dass sie kaum arbeiten können, während sie einen Sprach- oder Integrationskurs besuchen. Schließlich sagen mehr als 2/3 der Befragten, die Anfang des Jahres noch nicht erwerbstätig waren, sie wollen sofort oder im Laufe des Jahres eine Arbeit aufnehmen. Nina Rother vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.
Insgesamt gehen wir also davon aus, dass sich mit den anstehenden Abschlüssen der Integrationskurse, mit dem Besuch von weiterführenden Kursen sowie dem zunehmenden Austausch vom Deutschen auch im Alltag weitere positive Entwicklungen zeigen werden. Gleichzeitig gilt es aber auch darauf zu achten, dass insbesondere Mütter mit kleinen Kindern nicht außen vor bleiben beim Spracherwerb.
Denn, so zeigen die Ergebnisse, Geflüchtete mit Kindern unter 7 Jahren, und das sind zum Großteil ukrainische Frauen, schätzen ihre Deutschkenntnisse deutlich schlechter ein als Landsleute, die ältere oder gar keine Kinder haben. Andreas Ette.
Wir sehen aber auch, dass es für die soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche Teilhabe, insbesondere der großen Gruppe von ukrainischen Müttern, ein entsprechendes Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder braucht. Über die Bereitstellung von Kita-Plätzen kann der Besuch der Mütter von Sprachkursen vereinfacht und die Erwerbstätigkeit damit erhöht werden.
Obwohl bisher nicht klar ist, ob das bis März kommenden Jahres befristete Aufenthaltsrecht für Ukrainer verlängert wird, wollen laut der Studie 44% der Geflüchteten noch einige Jahre oder für immer in Deutschland bleiben.
Franziska Ritter berichtete. Experten sprechen von einer kleinen Sensation. Erstmals zahlen Konzerne Geld für das Recht, in Nord- und Ostsee Windparks eröffnen zu können. Die erste Versteigerung durch die Bundesnetzagentur hat einen Erlös von 12,6 Milliarden Euro gebracht. Von den Einnahmen sollen langfristig auch die Stromkunden profitieren.
Die 4 Windparkflächen, 3 in der Nordsee, 1 in der Ostsee, waren bei den Unternehmen heiß begehrt. Und zwar so sehr, dass mehrere Null-Cent-Gebote bei der Bundesnetzagentur eingingen. Das heißt, dass die Unternehmen von vornherein auf die übliche staatliche Förderung für den Bau der Windparks verzichteten. Die Bundesnetzagentur hat dann zum ersten Mal mit Hilfe einer Auktion bestimmt, welche Firmen die Windparks bauen dürfen. Die sollen 2030 ans Netz gehen und zusammen 7 Gigawatt an Leistung bringen. Damit verdoppeln sie fast die Leistung, die jetzt von deutschen Windparks im Meer kommt. Laut Bundesnetzagenturpräsident Klaus Müller sei das ein wichtiger Schritt, um das Offshore-Ausbauziel bis 2030 zu erreichen. Dann sollen Windparks vor den deutschen Küsten 30 Gigawatt liefern können. Die Verbraucherinnen und Verbraucher werden von dem Milliardenerlös nicht viel merken. Zwar soll das meiste Geld aus der Auktion dem Netzausbau dienen und damit letztlich die Stromkosten senken. Die Unternehmen zahlen die sogenannte Stromkostensenkungskomponente nach Angaben der Bonner Behörde aber erst, wenn die Windparks stehen, und dann in 20 jährlichen Raten. Zudem werden die Netzausbaukosten auf fast 10-mal so hoch geschätzt wie der jetzt erzielte Erlös, der somit trotz seiner Milliardenhöhe nur wenig ausmachen wird. Merthe Burmeister, Bonn.
Minijobber zahlen keine Sozialabgaben und in der Regel auch keine Steuern. Kein Wunder also, dass dieses Beschäftigungsverhältnis besonders bei Müttern, Rentnern und Studierenden beliebt ist. Aber auch Arbeitgeber nutzen gerne diese Möglichkeit, weil der Aufwand gering ist, Minijobber keinen Kündigungsschutz genießen und damit die Flexibilität erhöhen. Der DGB Rheinland-Pfalz hat diese Art der geringfügigen Beschäftigung untersuchen lassen mit dem Ergebnis: Rheinland-Pfalz ist das Land mit der höchsten Minijobquote in Deutschland. SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabine Geipel berichtet.
13%, so hoch der Anteil der Minijobber an allen Beschäftigten im Land. Zum Vergleich, in Schleswig-Holstein beträgt die Quote 12,6%, in Baden-Württemberg 11, in Berlin nur knapp 7%.
In Rheinland-Pfalz ist jede 7. Beschäftigungsart ein Minijob. Das ist viel zu viel. Das sind 124.000 Menschen, die in Rheinland-Pfalz da arbeiten, vor allem in den ländlichen Regionen. Da herrschen viele Minijobs vor und gleichzeitig vor allem in kleinen und mittleren Betrieben.
Stellt DGB-Landesvorsitzende Susanne Wingertszahn fest. So arbeitet die Hälfte der Minijobber in Rheinland-Pfalz in einem Unternehmen, das maximal 5 Beschäftigte hat. Und das laut Minijob-Dossier vor allem in der Reinigungsbranche, im Einzelhandel oder in der Gastronomie. Auffallend außerdem, Minijobs werden vor allem von Frauen ausgeübt, mit einem Anteil von fast 2/3. Und die meisten Minijobber haben einen Berufsabschluss, werden aber eher für Helfertätigkeiten eingesetzt. Verschenktes Potenzial findet DGB-Landeschefin Wingertszahn. Die Einkommensgrenze von 450 auf 520 Euro zu erhöhen, sei daher ein Fehler der Bundesregierung gewesen. Das habe diese Art der Beschäftigung noch attraktiver gemacht. In der hohen Minijobdichte sieht Wingertszahn einen Standortnachteil für Rheinland-Pfalz und fordert ein Umdenken in Politik und Unternehmen.
Dieses Instrument der Minijobs ist in der aktuellen Zeit und mit Blick auf die Zukunft überhaupt kein Instrument, um Fachkräfte zu gewinnen, um Fachkräfte zu halten, sondern es ist ein antiquiertes Instrument, das vielleicht in den 50er Jahren funktioniert hat, wo es darum ging, kann die Frau neben dem Mann noch so ein bisschen arbeiten, um das tradierte Ehenmodell aufrechtzuerhalten, aber es ist kein Instrument für die Zukunft.
Sabine Geipel, SWR Wirtschaftsredaktion.
Porsche hat im ersten Halbjahr deutlich mehr Sport- und Geländewagen verkauft. Von Januar bis Juni wurden etwas mehr als 167.000 Fahrzeuge ausgeliefert, ein Zuwachs von rund 15% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. In Deutschland lag das Absatzplus bei fast 25%. Niedrigere Energiepreise haben die Inflationsrate in den USA auf den tiefsten Stand seit mehr als 2 Jahren gedrückt. Im Juni lag die Teuerungsrate bei 3%. Die Meldung nährt Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen in den USA.
Mehr wird man erst in 2 Wochen wissen, aber die Vorfreude darauf reicht, um den DAX auf 16.023 Punkte zu schieben, ein Plus von 1,5%. Auch der Euro legt zu und steigt damit klar über die Marke von $1,10. Denn die EZB hinkt den Kollegen in den USA bei ihrer Zinspolitik bekanntlich hinterher und ist noch vergleichsweise weit von ihrem eigenen Inflationsziel für den Euroraum entfernt. Sprich, bei uns wird es wohl weiter steigende Zinsen geben. Das wiederum macht den Euro gegenüber dem US-Dollar attraktiver. Bei den Einzelwerten kann man im DAX einen seltenen Spitzenreiter bestaunen. Der Online-Lieferdienst Zalando führt das Feld mit großem Vorsprung an. Das Kursplus der Aktie beträgt satte 11%. Das hat nichts mit der US-Inflation zu tun und auch nicht mit eigenen Erfolgsmeldungen, sondern mit Zahlen des Konkurrenten About You. Der hat ein Ergebnis präsentiert, an dem es zwar einiges zu bemäkeln gab, immerhin konnte er Beobachter positiv überraschen. Anleger spekulieren in der Branche inzwischen auf steigende Gewinnmargen. Während Corona ging es vor allem um Marktanteile. Nun soll mehr Geld verdient werden. Sameh Ibrahim, ARD Finanzredaktion Frankfurt.